Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 24. September 2024. Die Brandmauern stürzen schneller ein, als dass sie errichtet werden können. Und die deutsche Demokratie ist viel lebendiger, quick lebendiger, als die Medien behaupten. Hochinteressant, was da passiert seit den letzten Wahlsonntagen, bei denen ja etwas eingetreten ist, was nie hätte eintreten dürfen, nach Auffassung der Journalisten. Es wurden nämlich jene Parteien gewählt, die man angeblich gar nicht wählen darf. Die institutionalisierte Überheblichkeit des Medienbetriebs schlägt jetzt auf diesen selbst zurück, denn die größte Schlappe eingesteckt, die größte kollektive Ohrfeige kassiert, haben an den vergangenen Wochenende gar nicht so sehr die etablierten Parteien oder die Ampelregierung, an der man sich ja jetzt sehr gerne die Schuhe abputzt. Nein, es sind die Journalisten, die von einer Niederlage zur anderen rasen, weil sie eben, kein Wunder, die Leute zu bevormunden versuchten, weil sie den Leuten etwas eintrichtern wollten, das nicht der Wirklichkeit entspricht, nämlich, dass da in Deutschland Parteien sich aufbäumen, die gewissermaßen in den finstersten und nur in den finstersten Zusammenhängen der deutschen Geschichte zu deuten, während das diese Art von Kommentaren, das haben eben die deutschen Wähler, so empfinde ich das, zu Recht als das verstanden, was es eigentlich ist, nämlich eine permanente Wählerbeschimpfung und Wählerbeleidigung durch die Journalisten. Und das lassen sich eben die Wähler nicht gefallen, weder in Deutschland noch in der Schweiz. Wir haben das natürlich hier auch gehabt. Genau das Gleiche vor vielen Jahren, als die SVP damals an den Urnen immer stärker wurde. Auch da haben die Medien diese routinierte Arroganzpose plötzlich eingenommen, mit dem Resultat, dass die SVP immer stärker geworden ist. Und interessant zweitens ist auch, dass diese Brandmauern, diese Bauwerke gegen die Demokratie gewissermaßen, dass diese Brandmauern jetzt tatsächlich zusammenkrachen, die eisernen Vorhänge, die da hätten errichtet werden sollen, die durchlöchern sich. Wir sehen das überall, in Thüringen zum Beispiel, diskutieren jetzt CDU mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Bis vor kurzem hat man das ja ausgeschlossen. Und ich beobachte jetzt auch in einzelnen Berichten, dass die Journalisten mit der AfD etwas sachlicher umzugehen bereit scheinen. Wir wollen sehen, ob das so bleibt, aber glaube auf jeden Fall kann man festhalten, dass Wahlergebnisse, wie wir sie jetzt sehen, die eben doch von einem ganz massiven Misstrauen breiter Wählerkreise gegenüber dem Establishment, gegenüber dieser eben herrenreiterlichen Elite, dass diese Misstrauensbekundungen immer deutlicher und immer klarer werden. Die Leute sind einfach unzufrieden. Sie sind mit der Richtung der Politik nicht einverstanden und vor allem sind sie nicht mit dieser Allüre, mit dieser Pose einverstanden, dieser Pose eben der institutionalisierten Überheblichkeit, dass Bürger, die heute etwas falsch finden, was die Regierung macht, sozusagen reflexhaft da in eine Schmuddelecke gestellt werden. So geht's einfach nicht. Und wenn die Medien glauben, so mit ihren Lesern und mit den Wählern umzugehen, dann unterschätzen sie einerseits natürlich die Leser und die Bevölkerung massiv und zum anderen rächt sich das immer dadurch, dass die Leute dann aus Trotz zum Teil gerade eben genau das machen, was sie nicht machen dürften. Warum Wojtkes Sieg Scholz Probleme bereitet? Ja, die SPD kommt jetzt auch trotz dieser kollektiven Kraftanstrengung vermutlich nicht aus der Talsohle hinaus. Auch interessant, das habe ich gestern gesagt, sie haben jetzt in Deutschland eine Konstellation im Grunde alle anderen Parteien gegen eine, nämlich die AfD. Sie haben gewissermaßen ein Zwei-Parteien-System mittlerweile. Das erinnert mich an die Situation in der Schweiz seit den 90er Jahren. Da hat sich auch eine solche Polarisierung abgezeichnet. Die Mittebürgerlichen, die Linksbürgerlichen haben sich immer stärker mit den Linken zusammengetan, um eben die aufstrebende SVP in Schach zu halten, unterstützt von den Medien, die eben auch immer wieder vom Populismus gesprochen haben. Populismus ist übrigens ein sehr verräterisches Wort, denn im Wort Populismus klingt ja Populus, Volk mit, aber eben in negativer Hinsicht. Und wenn man in einer Demokratie das Volk verächtlich macht, dann hat man eben die Demokratie nicht verstanden. Und das ist das Problem vieler Journalisten und vieler Politiker. Wobei bei den Politikern habe ich immer den Verdacht, sie handeln hier wieder besseres Wissen, weil sie schon natürlich sehen, dass diese Feindbilder nicht zutreffen, jetzt zum Beispiel gegenüber einem BSW oder gegenüber einer AfD, aber sie machen es trotzdem, weil es eben zum Teil funktioniert, den Gegner zu verleumden, anstatt ihn zu widerlegen. Aber wir beobachten eben jetzt, dass bei einem bestimmten Punkt das nicht mehr geht. Dann sind die Probleme nicht mehr wegzudrücken, die Wirklichkeit ist dann so stark, dass man sich damit dann auseinandersetzen muss und nicht einfach nur in diesen moralisierenden aus Scheingefechten sich da verlieren kann. Also die SPD, die Ampel sicherlich in großen Nöten nach wie vor und vor allem für die FDP, das ist ein schwieriges Dilemma da für den Vorsitzenden Lindner, dem ja die Fälle massiv davonschwimmen. Und kürzlich hat ja auch der CDU-Vorsitzende Merz gesagt, er frage sich, wie tief die FDP eigentlich noch sinken wolle. Aber eben, wie kommst du aus der Nummer wieder raus, wenn du dich so überidentifiziert hast mit der Ampel, wie das Christian Lindner getan hat? Dies übrigens auch in einer krassen Schubumkehr. Er hat sich ja während des Wahlkampfs 21 noch profiliert als der Widerstandskämpfer, vor allem gegen die Linken, vor allem gegen die Grünen, und dann ist er sozusagen schwuppdiwupp in dieser Regierungskonstellation gelandet, nachdem er ja früher gesagt hat, nein, mit der Merkel wolle er nicht regieren, weil das sei dann schlecht regiert, also schlechter als jetzt kann sie aus der Sicht der FDP kaum mehr laufen. Die AfD, da ist das Thema heute Morgen in den Medien, warum diese AfD vor allem junge Wähler anspricht. Ja, das verstehen jetzt die Journalisten auch nicht so richtig. Denn die AfD ist doch die Partei der Frustrierten, der Abgehängten, der Hinterwäldler, der alten weißen Männer. Aber siehe da, wenn man das demografisch etwas aufschlüsselt, stellt man fest, dass sehr viele Junge da mitmachen. Übrigens, Sie werden danach sehen, sehr viele Junge mit Migrationshintergrund. Denn die leiden unter den Missständen, vor allem der Migrationspolitik, wenn sie beispielsweise am Abend, am Wochenende in den Innenstädten das Leben genießen wollen und dann eben auf Leute treffen, die gewalttätig sind. Vor allem junge Frauen, das darf man nie unterschätzen. Und der zweite Faktor, darauf hat Tino Chrupalla zu Recht hingewiesen, der Co-Vorsitzende, ist natürlich die fortschreitende Ideologisierung in den Schulen. Interessant übrigens, ich war gestern in Serbien, habe mich dort mit der Forschungsministerin unterhalten und der früheren Premierministerin. Auch wieder ein Klischee, das widerlegt wird. Wir dachten doch, Serbien ist diese Macho-Gesellschaft, wie alle da im Osten. Sehr viele Frauen sind da im Umfeld des Präsidenten Aleksandar Vučić unterwegs. Und mich hat beeindruckt, wie diese beiden Frauen, vor allem auch die Bildungsministerin, gesagt hat, wir setzen auf Wissenschaft, auf Naturwissenschaft und wir wollen auch nicht diese woke Ideologisierung an unseren Hochschulen. Das heißt, das, was wir hier machen, eben auch im Geiste der Arroganz, der Überheblichkeit, des Moralismus, dass wir sogar unsere Schulen immer mehr marinieren, eintauchen in diese Meinungs- und Ideologiesoße, das ist etwas, wovon sich eben immer mehr Weltteile, auch in Europa, Teile Europas verabschieden, vor allem im Osten Europas, anstatt uns an den Osteuropäern oder den Ostdeutschen, um es jetzt wieder aufs Thema Bundesrepublik umzulegen, anstatt uns an denen da laufend die Schuhe abzuputzen und uns da überheblich hochzuspreizen, sollten wir uns vielleicht mal die Mühe geben, denen ein bisschen besser zuzuhören. Also die AfD, eine Partei, die die Jungen sehr gut ansprechen kann, das führt natürlich hier auch zu Verunsicherung. Am Rande habe ich noch einen Artikel gelesen, auch sehr interessant, von Simon Strauss in der FAZ. Dort zeigt er, wie jetzt eben auch der leibhaftige himself, Björn Höcke, immer mehr ins Gespräch kommt mit den Medien. Also auch da die Ausgrenzung, diese Brandmauermentalität, die ja das Gegenteil ist von Demokratie, die scheint sich da doch stark zu relativieren. Das ist ein gutes Zeichen. Deutschlands Demokratie eben quicklebendiger, als ihnen da hoch und immer wieder erzählt werden soll. Liebe Welt, das war ein Attentatsversuch, die wirre Welt des Trump-Attentäters. Da ist einfach erstaunlich, dass dieser Mann, der nun also wirklich Anzeichen klinischer Verrücktheit hat, dass dieser Mann sogar in der New York Times interviewt wurde, als er in Kiew sich da inszenierte als offizieller Truppenwerber für den heroischen Befreiungskampf der Ukraine gegen Russland. Er hat dort ein Zelt errichtet, die Bilder kursieren im Internet, ein Zelt, das eigentlich an einen Obdachlosen erinnert, hat das einfach zum Zentrum für eben den Widerstandskampf und die Auslandwerbung für ukrainische Truppen bezeichnet. Ein erfundener Titel, diese Organisation gab es gar nicht, die hat er einfach selber sich da zusammenfantasiert. Ungeachtet dessen ist er im Time Magazine und in der New York Times interviewt worden, so als ob er da der Vorsitzende einer hochrespektablen Organisation sei. Die Welt will betrogen sein, meine Damen und Herren, und die Journalisten insbesondere. Hart aber fair. Die Sendung von Louis Klamroth kommt einfach nicht so recht in die Gänge. Sie ist für mich ein typisches Beispiel dafür, wie eben das Elend der Meinungseinfalt in den deutschen Talkshows um sich gegriffen hat. Diese einstmals unter anderem hart aber fair, aber auch andere, das waren doch faszinierende, prickelnde Schaubühnen der öffentlichen Auseinandersetzung. Aber eben im Zuge der AfD-Erfolge und eben der Brandmauern sind diese Talkshows immer öder, immer moralisierender und immer einfältiger geworden. Und jetzt merken so allmählich auch die Journalisten. Gute Nachrichten aus der Ukraine. Präsident Zelensky spricht immer öfter von Friedensverhandlungen, spricht immer öfter davon, da mit den Russen eine diplomatische Lösung anzustreben, versucht sich natürlich bis dahin in eine möglichst gute Verhandlungsposition hineinzubringen. Das zeigt mir aber, das ist zumindest mein Gefühl, dass wir da vielleicht doch ein Ende der Wegstrecke allmählich absehen können. Es soll im nächsten Jahr dann soweit sein, sagt Zelensky. Dann erwidern ja die Journalisten immer wieder, ja, aber Putin, der wolle ja gar nicht verhandeln, er sei nicht interessiert, der wolle Europa erobern, der wolle die ganze Welt erobern am liebsten. Das halte ich für etwas oberflächliche Zuschreibungen. Ich glaube nicht, dass es im Interesse ist, Russlands diesen Krieg hier noch ewig weiterzuführen. Und man muss einfach etwas sehen. Putin ist viel mehr ein Stratege, als das bei uns zugegeben wird in den Medien. Putin hat ganz am Anfang seiner Amtszeit gesagt, dass er mit dem Westen zusammenarbeiten will, aber eben nicht als sozusagen Trittbrettfahrer oder Underdog des Westens, den man da herumstößt und den man respektlos behandelt. Und das ist ja das, was passiert ist in der Ukraine durch die NATO, durch die Amerikaner. Sie haben die russischen Sicherheitsbedenken ignoriert. Sie haben sie einfach beiseite gewischt. Man hat die NATO entgegen klaren Ansagen von Russland, dass das rote Linien sind, das hat man einfach nicht zur Kenntnis genommen und gesagt, das interessiert uns nicht. Das ist der Punkt hier. Und das ist nicht ein neuer kalter Krieg oder ein Systemkampf, sondern das ist ein ganz spezifischer, klassischer, machtgeopolitischer Konflikt, den man auch politisch lösen muss. Eine kriegerische Eskalation eines politischen Konflikts, aber eben nicht das Symptom eines ideologischen Weltbürgerkriegs, wie das da einige Phantasten in den Medien und auch in der Politik ihnen weiszumachen versuchen. Das heißt, am grundsätzlichen strategischen Ziel, dass man zusammenarbeiten muss oder könnte zum gegenseitigen Nutzen, daran hat sich meines Erachtens überhaupt nichts geändert. Darum ist es gefährlich, überhaupt mit dieser Haltung sich der Sache zuzuwenden. Ja, Putin will ja sowieso nicht verhandeln. Das bringt überhaupt nichts. Und wissen Sie, wenn die Großmächte China, Russland, Amerika, von mir aus auch als Protokollführer die Europäische Union, wenn die nicht bereit sind zu kooperieren, dann wird auch ein Debakel wie das im Nahen Osten niemals enden können. Weil dort sehen wir eine fürchterliche Tragödie, die sich jetzt da immer mehr zuspitzt. Sie lesen jetzt diese Angriffe von Israel auf den Libanon. Da fragt man sich auch, ja, wie lange will Israel das durchhalten? Wie lange kann Israel das durchhalten? Und so sehr ich ja, ich gehöre ja zu den Letzten, die den Premierminister von Israel Netanyahu hier noch verteidigt haben, und selbstverständlich, jetzt fliegen dann auch wieder Gegenstände sozusagen durch den Bildschirm, durch die Kameralinse, wenn Sie das hören. Bitte Sie, da nicht jetzt gerade Ihren Computer zu zertrümmern. Aber selbst wenn man sich darauf einlässt und sagt, ich kann verstehen, warum die Israeli da mit dieser Härte vorgehen, das geht eben auch nicht. Sie können nicht einfach Zehntausende von zivilen Opfern produzieren und glauben, damit durchkommen zu können, während der Westen, dem sie angehören, gleichzeitig immer wieder betont, wie wichtig die Menschenrechte für ihn seien und damit ja auch die ganze Welt belehrt und immer wieder mit dem ausgefahrenen Zeigefinger da als Oberlehrmeister in der Weltgeschichte herumtingelt. Das geht eben nicht. Also auch da braucht es eine Lösung, und mir scheinen die direkt betroffenen Kriegsparteien nicht in der Lage zu sein, eine Lösung, eine militärische Lösung herbeizuführen. Wenn das so weitergeht, ja, dann wird Israel das nicht verkraften können auf Dauer. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Gerade die, die sagen, die Staatsraison Deutschlands sei die Aufrechterhaltung des israelischen Staates. Ja, dann muss man aber für eine Friedenslösung, und zwar eine dauerhafte Friedenslösung, eintreten, und die kann nur gemacht werden, meines Erachtens, mit meiner bescheidenen Perspektive hier, wenn eben die Großmächte, die sogenannte Weltgemeinschaft, zusammensitzt, um jenes Debakel einzurenken, das man eben vor über 70 Jahren letztlich auch entfesselt hat mit diesen Staatsgründungen und den Grenzziehungen, die eben bis heute Quelle des Unfriedens sind. Man muss sich da zusammensetzen. Wir können es uns einfach nicht leisten, in diesen lächerlichen Ideologieschablonen des Kalten Krieges da uns einzupanzen. Zu Recht fordert Heike Göbel in der FAZ, dass die Merz-CDU klarer sagen müsse, wofür sie steht. Das ist sowieso der Normalfall in der Politik, dass sie wissen müssen, kaufe ich jetzt Himbeersirup oder Coca-Cola, ist das CDU, und vor allem, wenn ich CDU wähle, was ist dann in der CDU drin? Und dass man so etwas sagen muss, zeigt ihnen ja auch, wie zum Teil etwas verlottert die Parteienlandschaft da ist. CDU und SPD wollen mit dem BSW sondieren, eben einstürzende Brandmauern. Giorgia Meloni ist innen noch schöner als außen. Elon Musk, ein großer Fan der italienischen Regierungschefin. An einer Gala in New York hat er ihr einen Preis geschenkt. Ein Fachmann bescheinigt Scholz und Co. rhetorische Magersucht. Und so könne man die AfD nicht besiegen. Ja, mit Rhetorik allein können sie sie auch nicht besiegen, denn mit Rhetorik allein gewinnen sie keine Wahlen. Vielleicht können sie kurzfristig ein bisschen die Leute beeindrucken mit großer Rhetorik. Es gibt ja eine Reihe von bedeutenden Rhetorikern in der deutschen Politik, wo die Leute dann schnell dahinter gekommen sind, dass außer der Rhetorik nicht viel da ist. Könnte man auch die FDP zum Teil leider in diesem Zusammenhang nennen. Nein, sie brauchen eben auch ein Programm, und man muss den Wähler ernst nehmen. Die Beschwörung des Rhetorischen unterstellt dem Wähler, dass er da auf jeden Schlangenölverkäufer hereinfällt. Nein, so einfach ist das nicht. In Österreich, Herbert Kickl, die große Reizfigur, auch da, man muss sich doch mal die Frage stellen, was macht Herbert Kickl richtig? Und er macht eben sehr viel richtig. Er hat gemerkt, dass während der Corona-Zeit sich da die Behördenarroganz, diese eben Herrenreiterallüre, sich in einer Art und Weise verfestigt hat, die unerträglich ist, wenn eben die Politik einfach über die Köpfe der Leute hinweg regiert. Da braucht es einen Robin Hood, der auf die Barrikaden steigt und sagt, Entschuldigung, so geht's nicht. Wir sind in einer Demokratie, in einer Volksherrschaft, nicht in einer Politikerherrschaft. Wir wollen da keine neue Oligarchie, keine neue Parteienaristokratie. Diese eben eingebildeten Reitpeitschen gestalten, die da jedem übers Maul fahren, der sich erdreistet, die hochwohllöbliche Weisheit da der Regierenden in Zweifel zu ziehen. Demokratie heißt Volksherrschaft, das heißt, der Bürger ist der Chef und nicht der Politiker. Und folglich hat eben Herbert Kickl genau diese Erkenntnis ins Zentrum seiner Wahlkampagne gestellt. Ja, so läuft's einfach. Das heißt, er erinnert die Leute daran, wer da eigentlich das Sagen hat in der Republik Österreich. Und das sind eben die Wähler. Ihr seid der Chef, so hat er das auf den Wahlplakaten getitelt. Und damit trifft er natürlich einen Nerv, trifft er den Kern. Und der Kern ist eben, dass immer mehr Leute einen Unmut haben. Einen Unmut einerseits an der Richtung der Politik, dass die in die falsche Richtung läuft, aber eben auch an der ganzen Allüre, eben dieser institutionalisierten Überheblichkeit, dieser Reitpeitschen knallenden Arroganz, mit der dann von oben auf alles eingedroschen wird, was sich dem widersetzt, was da passiert. Also die Angestellten des Wählers bilden sich ein, der Chef zu sein. Und das ist wie in einer Firma. Wenn plötzlich die Leute glauben, nicht mehr der Chef ist der Chef, sondern sie seien der Chef, dann haben sie ein Problem und da müssen sie die Angestellten daran erinnern, wer ihr eigentlich der Chef ist. Wenn aber der Chef immer auf dem Golfplatz steht, beziehungsweise nicht an Wahlen teilnimmt und das einfach schlittern lässt, ja, dann ist am Schluss eben der Chef verantwortlich. Darum bin ich gegen diesen billigen Zynismus gegen die Politiker. Am Ende hat in der Demokratie immer der Wähler die Verantwortung. Natürlich ist in der repräsentativen Demokratie das nicht so einfach und die Parteien emanzipieren sich flugs von dem, was sie den Wählern versprochen haben. Aber ungeachtet all dessen, nichts führt an der Tatsache vorbei, dass am Schluss der Wähler, wenn es falsch läuft, die Sache selber in die Hand nehmen muss. Und Herbert Kickl wird sich dann daran messen lassen müssen, ob er dann tatsächlich den Wähler als Chef betrachtet oder sich nicht irgendwann auch selber ermächtigt. Daran kann man ihn dann messen. Aber die Ansage, die ist richtig. Und ihn einfach da wegzuwischen, ja, das ist dieser Krawallmacher, dieser merkwürdige Extremsportler, da dieses Wurzelmännchen, das da an den Steilwänden hochklettert, das wird der Sache nicht gerecht. Herbert Kickl, soweit beurteile ich das, ist ein hochintelligenter, analytisch scharfer Kopf, übrigens auch mit einer philosophischen Grundausbildung, der eben dieses Unmutsgefühl verinnerlicht hat, spürt, dass da eben ein paar Leute in den übergeordneten Etagen sich wie die Chefs aufführen. Und das darf es in einer Demokratie nicht sein. Und wer in einer Demokratie das Volk beschimpft, hat die Demokratie nicht verstanden. So einfach ist das, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily International für heute. Bleiben Sie dran, ich melde mich zurück.